SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag. Seit Monaten hatte US-Präsident Trump mit einem neuen Zollpaket gedroht. Nun hat er in Washington sein komplexes Abgabensystem präsentiert, das Handelspartner unterschiedlich besteuert. Für Deutschland und die Europäische Union bedeutet das, dass Exporte in die USA ab kommender Woche mit einem Zoll von mindestens 20% belegt werden, Autos sogar mit 25%. Damit wird es erst einmal für die US-Amerikaner selbst teurer, die beispielsweise deutschen Wein trinken wollen oder ein deutsches Auto fahren. Aber auch die deutschen Verbraucher haben Konsequenzen zu tragen. Welche? Das fasst Geli Hensoll zusammen.
Wir werden das auf jeden Fall ziemlich schnell zu spüren bekommen. Das liegt daran, dass die EU sich diese Zölle natürlich nicht einfach gefallen lassen wird, sondern sie wird Gegenzölle erheben auf Waren aus den USA. Und dann werden diese Sachen, die die EU mit Gegenzöllen belegt, auch bei uns deutlich teurer. Also zum Beispiel wird dann der Preis für, ich sag mal, Erdnussbutter steigen. Vielleicht werden Harley-Davidson-Maschinen mehr kosten und Jeans. Klar, die EU wird bei diesen Gegenzöllen schon darauf achten, dass wir in Deutschland und in Europa darunter möglichst wenig leiden. Zum Beispiel, weil wir eh nicht so viele Harleys kaufen oder weil wir Erdnussbutter auch aus anderen Ländern kriegen können. Aber grundsätzlich machen Handelskriege, Handelsauseinandersetzungen das Leben insgesamt und alles einfach teurer. Aktuell werden Waren ja da produziert in den Ländern, wo es einfach am günstigsten ist. Wenn das endet und wieder alle alles machen, dann wird auch alles teurer. Und zwar für uns alle, auch in Deutschland.
In einer ersten Reaktion bezeichnete Bundeskanzler Scholz die weltweit verhängten Zölle der US-Regierung als grundfalsch. Jetzt sei Einigkeit gefragt.
Es ist notwendig, dass die Europäische Union einheitlich geschlossen reagiert und dass sie mit ihrer Reaktion auch deutlich macht, was der Fall ist. Nämlich, dass es sich bei der Europäischen Union um den größten Binnenmarkt der Welt handelt und dass wir deshalb alle Möglichkeiten haben, geschlossen und entschlossen zu reagieren und zu zeigen, dass wir selber Handlungsinstrumente haben.
Wirtschaftsminister Habeck warnte davor, den Fehler zu machen, die Denkstrukturen von US-Präsident Trump zu übernehmen.
Was Trump uns versucht vorzurechnen und einzureden, ist, dass es Handelsbilanzüber- und Unterschüsse gibt. Also Deutschland handelt mit den USA und verkauft mehr Güter an die USA als die USA an Deutschland. Und das ist zum Nachteil der USA. Das ist aber falsch. Die Globalisierung bedeutet, dass wir arbeitsteilig auf der Welt vorgehen und so insgesamt gewinnen. Und einer der größten Globalisierungsgewinner ist die USA.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem schweren Schlag gegen die Weltwirtschaft.
Die Inflation wird angeheizt und die schadet vor allem den Schwächsten unter uns. Auch die Unternehmen, groß und klein, werden vom ersten Tag an leiden. Sie werden leiden unter größerer Unsicherheit, unter der Unterbrechung von Lieferketten, der aufwendigen Bürokratie. Die Kosten für Geschäfte mit den Vereinigten Staaten werden drastisch steigen. Und was noch dazu kommt, ist, dass es keine Ordnung zu geben scheint in dieser Unordnung.
Soweit Ursula von der Leyen. Die EU-Kommission hat bereits ein Paket mit Gegenzöllen angekündigt, die am 14. April in Kraft treten sollen. Ungarn will sich aus dem Internationalen Strafgerichtshof zurückziehen. Das fällt zusammen mit dem Besuch des israelischen Regierungschefs Netanjahu, gegen den ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs vorliegt. Einzelheiten von Matthias Reiche.
Wegen des israelischen Vorgehens im Gazakrieg wurden dem Ministerpräsidenten und seinem damaligen Verteidigungsminister Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen vorgeworfen. Ungarn gehört zu den 125 Vertragsstaaten des Strafgerichtshofs und wäre verpflichtet, Haftbefehle zu vollstrecken, wenn sich ein Gesuchter auf ungarischem Hoheitsgebiet befindet. Allerdings hatten die Behörden in Budapest in der Vergangenheit bereits erklärt, dass sie vom Strafgerichtshof gesuchte Führer wie Wladimir Putin oder eben Benjamin Netanjahu nicht festnehmen würden. Vor diesem Hintergrund ist die jetzige Entscheidung keine Überraschung.
Im Erdbebengebiet in Myanmar kommt es trotz einer angekündigten Waffenruhe immer wieder zu Zusammenstößen zwischen der Militärführung und Widerstandsgruppen. Gestern hatte die Militärjunta eine dreiwöchige Waffenruhe verkündet. Damit sollten die Rettungs- und Wiederaufbauarbeiten erleichtert werden. Zur aktuellen Lage in dem Bürgerkriegsland sagte Franziska Jörn von der Hilfsorganisation CARE International im SWR.
Also natürlich trifft hier eine Krise auf eine Krise. Bereits vorher war die Lage sehr fragil. Vor dem Erdbeben waren ungefähr 20 Millionen Menschen in Myanmar auf humanitäre Hilfe angewiesen. Myanmar befindet sich in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Das Beben trifft dann eben ein ohnehin verwundbares Land. Und die Infrastruktur war bereits geschwächt. Also es gab Stromausfälle, es gab zerstörte Kommunikationsnetze und medizinische Unterversorgung. Und das wird eben jetzt gerade weiterhin verschärft.
Die Schufa will Verbrauchern und Firmen deutlicher zeigen, wie ihre Bewertung zustande kommt. Am Vormittag hat sie ihren neuen Schufa-Score vorgestellt. SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.
Die Schufa selbst verspricht vor allem Transparenz. Für Verbraucher soll nachvollziehbar werden, wie die Schufa-Bewertung, der sogenannte Score, zustande kommt und was ihn positiv oder negativ beeinflusst. Über ein Datencockpit soll jeder seinen persönlichen Score simulieren können, zum Beispiel welchen Einfluss ein Ratenkredit oder die Kündigung von Kreditkarten auf die persönliche Bonität hat. Damit reagiert die Schufa auf die jahrelange Kritik von Verbraucherschützern. Diese bezeichnen die Auskunft Thai als Blackbox, weil sie bisher nicht im Detail offenlegt, wie der Score zustande kommt. Klar ist nur, die Schufa sammelt fast alle Daten von Verbrauchern und Firmen zu Konten, Krediten oder Zahlungsverhalten. Daraus berechnet sie, für wie kreditwürdig sie einzelne Verbraucher hält. Auf Basis dieser Scores entscheiden viele Unternehmen wie Banken, Online-Händler, Mobilfunkanbieter oder Autohäuser, ob und zu welchen Konditionen sie Verträge mit Verbrauchern abschließen.
Seit einem Vierteljahrhundert gibt es den Girls' Day. Er wurde ins Leben gerufen, um Mädchen die Möglichkeit zu geben, sich Berufe anzusehen, die eher männlich besetzt sind. Mittlerweile gibt es auch einen Boys' Day mit demselben Ziel. Ob so ein Tag überhaupt noch sinnvoll ist, dazu sagte die Vizepräsidentin des Verbandes der Familienunternehmer Claudia Sturm aus Speyer in SWR aktuell.
Also ich finde es gut, dass wir einfach einen Tag im Jahr widmen, wo wir das hervorheben, dass man einfach mal wieder ins Gespräch kommt, in den Medien kommt. Und von daher gesehen finde ich das ausgezeichnet, dass es diesen Girls Day immer noch gibt. Ich würde mir wünschen, mehr mediale Präsenz, mehr Aktionen, dass auch die Schüler in der Schule darüber nachdenken. Also da ist Handlungsbedarf, das ist ein bisschen eingeschlafen.
Fokus Südwest.
Fast alle Schulträger in Baden-Württemberg haben bis zum Ablauf der Frist am 31. März die notwendigen Nachweise für den Digitalpakt Schule eingereicht. Das Kultusministerium hatte letzte Woche einen Brandbrief an die Kommunen verfasst, weil für ein Drittel des Fördervolumens noch keine Unterlagen vorgelegt worden waren. Aus der Redaktion Landespolitik Knut Bauer.
200 Millionen Euro sollen in der letzten Tranche an die Schulen im Land ausgezahlt werden, um die digitale Bildungsinfrastruktur zu verbessern. Insgesamt hat Baden-Württemberg vom Bund 650 Millionen Euro im Rahmen des Digitalpakts Schule erhalten. Mehr als 500 Schulträger hatten bis Mitte März noch keine Fördernachweise eingereicht. Nach Angaben des Kultusministeriums sind bei der L-Bank inzwischen alle Eingänge erfasst worden. Danach seien Verwendungsnachweise über 9 Millionen Euro noch offen. Das entspreche 1,4% des Fördermittelvolumens gegenüber 32% in der vergangenen Woche, als das Erinnerungsschreiben an Städte und Gemeinden ging.
Der Rheinland-Pfälzische Landtag debattiert am Nachmittag darüber, ob es eine einheitliche Regelung für die private Nutzung von Handys an Schulen geben sollte. Und zwar auf Antrag der Freien Wähler. Sie fordern Klarheit, ob und wie Schüler ihre Handys, aber auch Tablets und Smartwatches in rheinland-pfälzischen Schulen nutzen dürfen. Dirk Rodenkirch.
Die Gruppe der Freien Wähler beantragt deshalb eine Expertenanhörung des Landtags zu dem Thema und die Einführung einheitlicher Regeln für die Handynutzung an allen Schulen im Land. Bisher können diese selbst festlegen, ob sie beispielsweise Handys verbieten oder die Nutzung für Schüler einschränken. Das Bildungsministerium will daran grundsätzlich festhalten, aber auch prüfen, ob es zumindest einheitliche Empfehlungen für Schulen geben soll. Der CDU-Opposition geht das nicht weit genug. Sie plant einen Gesetzentwurf mit einem weitgehenden Handyverbot an Schulen.
Und dann war da noch.
Die US-Zölle dürften den ein oder anderen Whisky-Trinker empfindlich treffen. Für Biertrinker in Aalen gilt das offenbar nicht. Die lassen Budweiser oder Miller links liegen und konzentrieren sich auf heimische Produkte.
Ich kaufe Regionales, aber es gibt auch alles Sorte, die ich als Weizenbier von den Münchner kaufe.
Irgendwas aus der Region, damit es schön frisch ist und gut schmeckt.
Ich trinke das, was mir schmeckt. Ja. Meistens sind die Regionale also sehr gut, wo wir da haben. Und die muss ich auch unterstützen.
Ich kaufe eigentlich Bier eher für meinen Vater. Ich trinke selber kein Bier, aber eher regional dann.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.